Willkommen zum Hamcast, Folge 5 für den Juli 2009 mit dem Spezial Hamradio 2009, Teil 1. Ich heiße Nils Brause und sag Hallo. Es war der 25. Juni 2009 und damit höchste Zeit loszufahren zum wohl größten Amateurfunk-Event in Deutschland in diesem Jahr. Der Hamradio 2009 vom 26. bis 28. Juni fand sie statt, zum 34. Mal in der Messe in Friedrichshafen, verbunden mit dem 60. Bodenseetreffen und der Hamtronic. Das alles unter dem Motto Amateurfunk gestern und heute. Zuallererst möchte ich heute mal unsere neuen Zuhörer begrüßen. Ich hoffe nämlich, dass wir ein paar neue hinzugewonnen haben, denn dieser Podcast, und dafür möchte ich mich hier nochmal ganz besonders bedanken, konnte eigentlich nur so entstehen, wie er jetzt entstanden ist, mit der Unterstützung des Deutschen Amateurradioclubs, des DRC. Eine Person möchte ich da besonders nennen, nämlich Stefanie Heine. DO7PR ist ihr Rufzeichen und sie zeichnet in Baunatal in der Geschäftsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Und es ist gar nicht so lange her, da habe ich sie angerufen und gesagt, hören Sie mal, ich mache da einen kleinen Podcast, Hamcast heißt der, und es wäre doch vielleicht ganz interessant, ein paar Audiomitschnitte zu machen und auch vielleicht ein paar Interviews zu führen. Sie hat sofort gesagt, klar, machen wir. Was soll ich sagen, wir haben es gemacht, ich sage danke dafür und hoffe, dass es auch für euch als Zuhörer ein Gewinn ist. Dieser Hamcast und auch die kommende Episode, die sich nochmal mit der Hamradio beschäftigen wird, also gewissermaßen powered by DARC. Erfreulicherweise ist bei meinem Streifzug über die Hamradio doch einiges an Audiomaterial zusammengekommen, sodass ich mich entschieden habe, zwei Episoden daraus zu machen. Zum einen deshalb, weil dann jede Episode für sich genommen nicht zu lang wird und zum anderen, weil ich diese Episode hier dann schon einmal ins Internet stellen kann, während ich an der nächsten noch fleißig basteln werde. Bevor es nun endgültig richtig losgeht, möchte ich noch ganz kurz auf ein paar Dinge hinweisen. Zum einen gibt es nicht nur diesen Podcast zum Herunterladen, sondern auch einiges weiteres Audiomaterial, was während der Hamradio entstanden ist. Unter anderem sind das Mitschnitte von Veranstaltungen, die auf der DRC-Bühne stattgefunden haben. Außerdem sind auch Vorträge und Diskussionen dabei, Themen beispielsweise die Star oder auch die neue Klasse K. Also durchaus interessantes Material, wie ich hoffe. Auch das ist herunterzuladen auf www.hamcast.de. Und wo wir gerade über die Webseite sprechen, auch die hat ein Relaunch erfahren, wie das ja heute immer so schön heißt. Nicht nur der DARC hat ein neues Gesicht bekommen, sondern auch hamcast.de. Ist natürlich doch nicht ganz vergleichbar, aber immerhin auch hinter der Webseite des Hamcast steckt jetzt ein sogenanntes Content Management System, also ein CMS, wie man das hier heute so nennt. Das erleichtert mir doch ein bisschen die Präsentation. Und ich denke, durch die gestiegenen Umfänge jetzt anlässlich der Hamradio 2009 war das doch vonnöten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, und damit kann ich dann den Bogen sozusagen schließen, wenn ihr diese Webseite oder auch mein E-Mail-Postfach nutzt, um mir euer Feedback zu hinterlassen. Positives, negatives, was es auch ist, hinterlasst es entweder als Kommentar auf der Webseite oder aber auch per E-Mail. hamcast@hamcast.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Rund 17.500 Besucher hat die Hamradio dieses Jahr wieder nach Friedrichshafen gelockt und damit noch einmal etwa 400 mehr als letztes Jahr. Hätte ich persönlich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet, denn die Rahmenbedingungen, wenn man das mal so nennen kann, Finanzkrise etc., sind ja doch vielleicht nicht so ganz günstig, aber offensichtlich lässt sich der Funkamateur davon wenig beeindrucken. Größtes Thema in diesem Jahr war natürlich 60 Jahre Bodenseetreffen. 1949 war es, als sich zum ersten Mal Funkamateure auf der Reichen Nord trafen und daraus ist heute eben diese große Messe geworden. Wie sich das Ganze entwickelt hat, dazu hatte ich Gelegenheit mit Dr. Christoph Rohner zu sprechen. Er ist Vorsitzender des AFM e.V. und hatte in diesem Jahr auch ihre oder Aufgabe, ganz wie man möchte, die Eröffnungsrede zu Hamradio zu halten und ein wenig auf 60 Jahre Amateurfunk am Bodensee zurückzublicken. Ich habe ihn gefragt, was hat es denn nun auf sich mit dem AFM und mit dem Bodenseetreffen?
Das AFM steht für Förderverein Amateurfunkmuseum und das ist ein Verein, der sich seit vielen Jahren schon der Erforschung der Amateurfunkgeschichte widmet. Das heißt also Exponate sammelt, Schriftstücke sammelt, Dokumente sammelt, archiviert, dokumentiert und dann das alles der interessierten Öffentlichkeit wieder zeigt, also in den verschiedensten öffentlichen Museen der Öffentlichkeit zugänglich macht.
Ihr seid idealer Förderer dieser Messe, gemeinsam mit dem DAAC. Was motiviert euch, diese Messe zu unterstützen?
Genau der Vereinszweck, den wir haben, nämlich Amateurfunkgeschichte der Öffentlichkeit beizubringen. Nach dem Motto, wer die Vergangenheit nicht so richtig kennt, der kann eigentlich die Zukunft nicht begreifen. Ein einfaches Beispiel mag das belegen. Einem Nichttechniker, der einigermaßen intelligent ist und dem man einen Empfänger, einen Radioempfänger erklären möchte, dem zeigt man es ja auch erstmal am Diodenempfänger.
Wohl wahr. Jetzt haben wir dieses Jahr relativ viel von der Vergangenheit gehört, Stichwort 60. Bodenseetreffen. Nun habt ihr euch in eurem Verein sicherlich sehr eingehend auch mit der Geschichte der Ham Radio beschäftigt. Vielleicht kannst du den Zuhörern, die das gar nicht so kennen, mal kurz darstellen, wie diese Messe sich eigentlich entwickelt hat, denn sie ist ja inzwischen doch recht groß, auch mit der Hamtronic, wo also neu und Gebrauchtware angeboten wird. Aber das war ja eigentlich gar nicht der Ursprung. Der Ursprung war ja eigentlich was ganz anderes.
Der Ursprung, das hatte ich auch in meiner Eröffnungsrede schon ein bisschen anklingen lassen, der Ursprung war zunächst mal eine Situation, in der es ein DRC noch gar nicht gab, sondern verschiedene Vereine, die miteinander konkurriert haben, um das Recht kurz nach dem Kriege hier den Amateurfunk als Ganzes zu repräsentieren, die sich auf der Reichenau dann trafen und sich im Wesentlichen gezankt haben. Aber dann kamen im Jahre 1950 einige OMs auf die Idee, 35 um genau zu sein, ein solches Treffen einzuberufen. Das war dann das erste offizielle Reichenau-Treffen, um die deutschen Funkamateure, wir sprechen ja von einer Zeit, 5 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, um die deutschen Funkamateure in der Gemeinschaft der europäischen Funkamateure wieder zu integrieren, was ja damals keine Selbstverständlichkeit war. Das heißt also weit vor der Gründung der damaligen EWG und der heutigen EU, wie wir sie kennen, weit vorher haben 35 Funkamateure sich schon als Vorreiter des europäischen Gedankens betätigt. Das ist die eigentliche Geburtsstunde des Bodenseetreffens, das damals eben noch Reichenau-Treffen hieß. Das zog dann irgendwann mal nach Konstanz um und als es in Konstanz zu eng wurde, zog es 1976 nach Friedrichshafen um. Und wurde über die Jahre immer größer. Ich erwähnte eben schon die Zahl 35 Teilnehmer beim ersten Reichenau-Treffen 1950. 1975 in Konstanz waren es 5.000 Menschen, die kamen. Und jetzt reden wir von 15, 16, 17.000 Menschen, die jetzt hier auf der Ham Radio in Friedrichshafen rumlaufen.
Jetzt beschäftigt ihr euch ja auch mit der Technik, die hinter dem Amateurfunk steht. Und da hat sich ja wirklich verdammt viel getan in den letzten 60 Jahren. Welche Entwicklungen würdest du herausstellen wollen über die letzten 60 Jahre hinweg, die den Amateurfunk besonders geprägt haben, die aber vielleicht auch der Amateurfunk die Gesellschaft und die Technik besonders geprägt hat?
Ich nehme mal an, ich soll jetzt nicht 4 Stunden darüber reden. Und wenn ich nicht 4 Stunden darüber reden soll, dann kann ich eigentlich auch nichts besonders herausstellen, außer dass ich die entscheidenden Epochen doch mal ganz kurz skizziere, die den Amateurfunk rein technisch geprägt haben. Und das waren unmittelbar nach dem Krieg 2 Epochen, die recht nebeneinander herliefen. Das eine war der reine Selbstbau, weil es ja nichts zu kaufen gab für Amateurtechnik. Und wenn es denn doch was zu kaufen gab oder sagen wir mal auch zu leihen gab, dann waren es solche Geräte, die im Weltkrieg, also als militärische Funkgeräte Anwendung fanden. Die konnte man schon irgendwie beschaffen, kaufen oder sonst, ich sag's mal, behutsam an sich bringen, vielleicht auch irgendwo finden und dann entweder unverändert benutzen oder aber für seine amateurfunktechnischen Bedürfnisse entsprechend umbauen. Das waren also diese beiden Phasen nebeneinander her, purer Selbstbau und die Nutzung von militärischem Gerät, das man irgendwo erstanden hat. Und das hat bis in die 60er Jahre angehalten. Manche Funkamateure bauen ja auch noch heute, wobei, ich sag mal, der Bau von modernen Transceivern, so vom ersten Widerstand bis zur letzten Schraube, eigentlich heute ganz selten nur noch praktiziert wird. Es kam dann die große Phase der Bausätze, wo also Menschen, die, sagen wir mal, mechanisch nicht so sonderlich geschickt waren, aber elektrotechnisch schon, sich dann also aus vorgefertigten Teilen Transceiver, Sender und Empfänger zusammenbauen konnten, auch Messgeräte. Das war so von den 60er bis zu den 80er Jahren. Das war also diese ganz entscheidende Epoche. Und heute erleben wir eine Epoche, gerade mit dem Erstarken und dem Aufkommen immer weiterer digitaler Betriebsarten, wo Hardware schlicht und ergreifend ein bisschen in den Hintergrund rutscht und durch Software ersetzt wird. Das heißt also, ein Transceiver schon auf dem Tisch steht, gleich daneben aber ein PC oder ein Laptop und ganz, ganz, ganz viel mit Software gemacht wird. Das sind also, ich sag mal, die wesentlichen Kernepochen der Amateurfunktechnik in den letzten 60 Jahren, wobei eines nochmal festzuhalten gibt, Selbstbau gibt es immer noch sehr viel, überall dort, wo die Industrie nichts bietet, Und das ist insbesondere, ich sag mal, bei Nischengebieten des Amateurfunks der Fall. Ich denke etwa auf das Funken auf sehr, sehr, sehr niedrigen Frequenzen, auf der Langwelle. Ich denke an Experimente auf der Mittelwelle. Ich denke an Experimente im Bereich sehr, sehr, sehr hoher Frequenzen. Da gibt es wenig zu kaufen und da baut der Funkamateur immer noch ganz viel selbst.
Jetzt lass uns nochmal kurz zurückkommen zur Ham Radio, auf der wir jetzt gerade noch sitzen, während man hier doch sieht, dass so langsam die Stände abgebaut werden und die Leute die Kulisse verlassen. Wie zufrieden seid ihr mit der Ham Radio 2009? Man nimmt sich ja sicherlich vorher immer ein bisschen etwas vor, sagt, so würde ich es mir wünschen. Sind eure Wünsche sozusagen in Erfüllung gegangen für 2009?
Ja, das kann man sagen. Die sind in Erfüllung gegangen. Es ist ja unser Wunsch, immer und immer wieder, wie eben der Vereinszweck ist, Amateurfunkgeschichte den Menschen nahezubringen. Wir können uns nicht beschweren über mangelndes Interesse. Es hat ganz, ganz, ganz viele Menschen gegeben, die den Stand, unsere beiden Stände, wir sind ja auf zwei Ständen diesmal vertreten, es hat ganz viele Menschen gegeben, die unsere Stände besucht haben. Es hat viele Besucher im Vortrag gegeben. Also wir sind sehr zufrieden, selbstverständlich. Es bleibt ein Wunsch, den wir immer und immer wieder haben. Natürlich, es könnten noch mehr Besucher sein. Aber unsere Erwartungen sind ganz sicherlich erfüllt worden.
Nun ist ja ein wichtiges Thema hier auch immer wieder die Jugendarbeit, Gewinnung von Amateurfunk-Nachwuchs. Auch wenn das sicher nicht eure primäre Aufgabe ist, hast du ja eben schon ganz richtig gesagt, es gibt keine Zukunft sozusagen ohne Vergangenheit. Beobachtet ihr denn auch bei den jungen Leuten durchaus Interesse für die Vergangenheit oder ist da eher so die Einstellung, naja, was gestern war, das ist wohl eher was für meine Großeltern?
Da bin ich sehr zwiegespalten. Mit Freude registriere ich, dass ganz viele junge Menschen sehr, sehr, sehr interessiert sind an der alten Technik, sich das auch gerne erklären lassen und da sehr interessiert nachfragen. Das registriere ich mit sehr viel Zufriedenheit. Was uns alle bekümmert und damit eben auch mich und meinen Verein ist die Tatsache, dass weder alte noch junge Leute heutzutage sich sonderlich gerne festlegen lassen, ehrenamtlich irgendwo mitzuarbeiten oder sich irgendwo verbindlich zu verpflichten. Das heißt also, das Nachwuchsproblem, das der DRC hat, das aber beispielsweise auch das Rote Kreuz hat oder jemand, das Problem haben wir auch, nämlich Nachwuchsmangel.
Was muss denn so ein ambitionierter Zuhörer, der jetzt vielleicht sagt, naja, also Amateurfunkgeschichte interessiert mich schon oder ich habe vielleicht auch den anderen alten Transceiver, an dem ich gerne herumbastel. Was muss denn so ein Mitglied oder so eine Person mitbringen, um Mitglied zu werden im AFM?
Um Mitglied zu werden, braucht er nichts weiter mitzubringen als den immensen Betrag von 23 Euro Jahresbeitrag. Dann ist er schon mal Mitglied und damit fördert er uns durch seine Mitgliedschaft und durch seine Beitragszahlung. Das ist schon mal ganz fein. Und ansonsten sind die Möglichkeiten, sich im Verein aktiv zu betätigen, vielfältig. Wer idealerweise im Großraum Oberbayern, also München Südost wohnt, der kann uns gerne in unserem Depot in Grafing unterstützen bei der Restauration und Erforschung von Amateurfunkgerät. Aber wir brauchen beispielsweise auch Leute, die unsere Webseite betreuen. Die können ja im Zeitalter moderner Kommunikationstechnik heute überall in Deutschland sitzen. Wir brauchen Leute, die mitarbeiten an unserer Vereinszeitschrift. Also kurzum, wir können aktive Mitarbeit in der Form gebrauchen, in der jemand sich da einbringen möchte. Und da sind wir für alles sehr, sehr, sehr offen.
Also, hast gerade gesagt, ihr seid zufrieden mit 2009. Das heißt, AFM auch wieder 2010 bei der Ham Radio mit von der Partie.
Aber selbstverständlich.
Wunderbar. Dann sage ich für heute vielen Dank und freue mich, wenn wir uns dann im kommenden Jahr allerspätestens wiedersehen.
Alles klar, ich freue mich auch. Danke.
Danke. Übrigens, die Eröffnungsrede von DL7TZ, von der ja gerade schon die Rede war, kann gemeinsam mit weiteren Reden, unter anderem einer, wie ich fand, recht guten Rede von Tim Allen, Victor Echo 6 Sierra Hotel, dem Vorsitzenden der IAU, angeschaut werden auf dem Portal 7load. Dort ist das Ganze als Video eingestellt und den Link gibt's natürlich auf www.hamcast.de. Kaum ein Thema hat die Funkamateure in letzter Zeit wohl so elektrisiert wie die neue Einsteigerklasse, die Klasse K. Soll sie kommen, ja oder nein? Ist das die Rettung oder der Untergang des Amateurfunks? Es gibt wohl kaum einen Funkamateur und wahrscheinlich auch kaum jemanden der Zuhörer, der sich dazu inzwischen keine relativ dezidierte Meinung gebildet hätte. Umso überraschter war ich, dass ich bei dem Vortrag des DRC, bei dem nun die Ergebnisse der Mitgliederbefragung zur Klasse K vorgestellt werden sollten, am Sonntagmorgen nur, wie ich fand, relativ wenige Gesichter gesehen habe und dass es vor allem doch relativ wenig Diskussion und Nachfragen dazu gegeben hat. Ich will es mal so erklären, dass der ein oder andere vielleicht noch von der samstagabendlichen Ham-Party etwas geschlaucht war und es hat wohl auch, so ehrlich sollte man sein, niemand wirklich damit gerechnet, dass der DRC sozusagen auf der Zielgerade sich noch gegen diese Klasse entscheiden würde. Dennoch gab es immerhin eine Mitgliederbefragung und die Ergebnisse dieser möchte ich im Folgenden nochmal kurz vorstellen. Zunächst möchte ich aber einspielen einen kleinen Rückblick, den Werner Vollmer DF8XO gegeben hat. Er erklärt darin, wie es aus seiner Sicht, also aus der Sicht des AJW-Stabs des DRC, überhaupt zu dieser Klasse K gekommen ist.
Wir haben 1997 die Klasse 3 bekommen. Das ist nun schon eine ganze Zeit her. Das war eine Klasse, die ausschließlich für UKW war, für 2 Meter und 70 Zentimeter, mit 10 Watt EIRP Ausgangsleistung und mit 310 Fragen. Die Ausbildung war in etwa 3 Monaten zu machen. Und dann kommt lange nichts, ne? Und im Jahre 2005 gab es wohl Bedarf, etwas zu verändern. Und da hat die Regulierungsbehörde hier auf der Hemradio uns darüber informiert, dass eine harmonisierte Novice-Amateurfunk-Lizenz geschaffen werden soll. Da wurden wir hier irgendwo darüber informiert und ich war erstmal sehr überrascht darüber. Und fand ich natürlich erstmal gut. Da hieß es dann, ja, die Klasse E darf dann oder Klasse 3 darf dann auf Kurzwelle. Aber mehr habe ich hier eigentlich auch nicht mitbekommen. 2006 hat sich dann eine DRC-Arbeitsgruppe gebildet und diese neue Gestaltung der Klasse mit der Bundesnetzagentur gemeinsam erarbeitet. Das heißt, es mussten neue Fragenkataloge gemacht werden und auch die Randbedingungen mussten da geklärt werden. Parallel dazu hat aber auf der europäischen Ebene eine Kommission getagt und hat sich über eine Einsteigerklasse unterhalb der Novizenlizenz Gedanken gemacht, diese ECC 89 Vorlage erarbeitet. Das ist also da sehr zeitnah passiert. Aber ja, das wurde nicht groß publiziert, das haben wir auch so nebenbei dann mal erfahren. Im Februar 2007, von einem Tag auf den anderen sozusagen, war aus der Klasse E dann die Klasse 3, die Noviz-Lizenz geworden, mit einer Zulassung zu den Kurzwellenbändern. Das war schon ein paar Monate vorher freigegeben worden, aber da war dann der Stichtag, da gab es dann also diese neue Klasse und man musste dann, wenn man die Klasse E machen wollte, auch statt 310 Fragen, 840 Fragen für die Lizenz durchschauen. Nicht alle lernen, aber man musste sich eben mit 840 Fragen beschäftigen. Das war dann der Stichtag, der 1. Februar, da war das Thema dann gegessen. Einen Tag vorher konnte man noch die alte Klasse E machen mit 300 Fragen. Ja, und dann ist also an dieser Stelle die Einsteigerklasse quasi entfallen. Die war nicht mehr da. Es gab nur noch diese Noviz-Lizenz, die eben mehr Zeitaufwand bedeutete für die Leute, die das machen wollten. Entsprechend waren dann auch die Ergebnisse, wenn man sich dann die Statistiken anguckte, die habe ich jetzt nicht dabei, aber die gingen schon so ziemlich im 45-Grad-Winkel nach unten. Es haben weniger Leute einfach die Lizenz gemacht. Im Januar 2008 gab es dann einen neuen AJW-Stab und der hat dann erstmal über diese Einsteigerklasse nach ECC 89 informiert. Erstmal so im CQDL veröffentlicht, dass es da so einen Report gibt. Dann konnten sich die Mitglieder schon mal da einlesen in diesen Report, der recht schwierig zu lesen war. Den gab es auch erstmal nur in Englisch, dann haben wir den auf Deutsch übersetzen lassen. Und das war halt EU-Standard. Ne? Das war schon so ein bisschen unsortiert, was da drin stand. Aber mit etwas Mühe konnte man raussehen, was letztendlich da drin stehen oder was das für Randbedingungen sein sollten. Die waren natürlich ziemlich weit unten angesiedelt, diese Randbedingungen. Im März 2008 haben wir dann mal versucht, in der CQDL dazu aufzurufen, dass eine E-Mail-Umfrage stattfindet. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Und dann haben wir natürlich auch reichlich E-Mails gekriegt, so ungefähr 400 Stück. Da gab es dann natürlich ein Ergebnis, viele Meinungen dazu. Und dann gab es eben Pro und Contra. Und Contra war so 60% und Pro 40 oder 70, 30. Also so genau gezählt haben wir es. Ich war natürlich mehr dagegen. Dann haben natürlich einige gesagt, siehste, wir brauchen das nicht. Dann haben wir gesagt, das kann es nicht sein, das ist nicht repräsentativ. Wenn sich 400 Leute von 45.000 äußern, dann können wir damit erstmal so nicht leben. Im Juli 2008 haben wir dann versucht, erste kleinere Konzepte hier letztes Jahr auf der Hemradio vorzustellen, am AJW-Stand zu diskutieren. Da gab es also unterschiedlichste Ansätze, angefangen von der englischen Lizenz, die natürlich ganz unten angesiedelt war, bis hin zu Klasse 3 ähnlichen Lizenzmodellen. Dann haben wir im November letzten Jahres eine Arbeitsgruppe gebildet und haben ein Konzept erarbeitet. Das war allerdings relativ lang, mit sehr viel Informationen. Und das haben wir, dieses Konzept haben wir dann dem Amateurrat vorgelegt. Der Vorstand hat das dem Amateurrat vorgelegt. Und auf der Mitgliederversammlung im Dezember hat der Amateurrat gesagt, das ist uns zu lang. Wir machen einfach mal so Randbedingungen, 8 Randbedingungen. Und daran wollen wir uns orientieren. Damit befragen wir unsere Mitglieder einfach mal. Dann haben wir die Distrikte aufgefordert, mit ihren Mitgliedern über das Thema zu diskutieren und uns zu sagen, ob diese Randbedingungen denn okay sind und ob sie für eine Einsteigerlizenz sind.
Und wer gut aufgepasst hat, kleine Testfrage sozusagen, der hat auch gemerkt, dass sich der gute Werner gerade ein bisschen vertan hat. Er meint natürlich nicht von der Klasse E zur Klasse 3, sondern umgekehrt. Das, was früher die Klasse 3 war, ist jetzt die Klasse E. Es gäbe sicher noch einiges zu sagen und wer im vergangenen Jahr in Bad Liebspringe dabei war, der weiß sicherlich auch, dass die Diskussion innerhalb des Amateurrats nicht ganz so harmonisch war, wie das Ergebnis vermuten lässt. Aber nichtsdestotrotz, die Ergebnisse liegen vor und wie die aussehen, darüber hat während des Vortrags Rudolf Schwenger, Delta Joy 3 Whisky Echo, als Vorstandsmitglied des DRC informiert.
Es haben sich immerhin von insgesamt 24 Distrikten, die es im DRC gibt, 22 geäußert. Das ist an sich schon mal, wenn ich das so sagen darf, ein sehr gutes Ergebnis. Von diesen 22 haben 19 sehr detailliert zu jeder der 8 Randbedingungen Stellung genommen, während 3 nur pauschal gesagt haben, wir sind für die kleine Klasse, aber jetzt nicht zu jeder einzelnen Randbedingung Stellung genommen haben. Es gab, wie gesagt, 2 Distrikte, von denen wir keine Meinungsäußerung bekommen haben, das war Berlin und Sachsen. Und es ist so, selbst wenn diese beiden alle mit Nein gestimmt hätten, also konjunktiv, dann hätten wir immer noch eine Situation, dass 79% der Distrikte des DRC dafür sind und 21 dagegen. Und tatsächlich ist es so, dass von denen, die abgestimmt haben, und so zählt man das ja natürlich, 86% dafür und 14 dagegen waren. Ich muss leider anmerken, das trügt dieses klare, schöne Bild ein bisschen, dass die Wahlbeteiligung nach den Auskünften, die ich so gekriegt habe, auch in Gesprächen, nicht sonderlich hoch war. Klassisch ist also, wenn ein Distrikt, sage ich mal, 50 Ortsverbände hat, dann haben sich so 15 dazu geäußert und haben im OV eine Abstimmung gemacht oder sonst wie sich eine Meinung gebildet. Und von den 15, da schwankt es dann sehr stark, gibt es entweder eine überwiegende Zustimmung, eine überwiegende Ablehnung oder so alles Mögliche dazwischen drin. Aber mir wurde immer wieder gesagt, irgendwie scheint die Luft aus dem Thema zu sein. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir das gestern nochmal diskutiert im kleinen Kreis der Fachleute. Und da kam also raus, dass 2 der 8 Randbedingungen entweder überhaupt nicht durchsetzbar sein werden. Das wäre also dumm, da in eine Diskussion zu gehen, wenn man vorher schon weiß, es gibt überhaupt keine Chance. Aus welchen Gründen auch immer, das erläutere ich gleich. Oder dass sie nicht forciert werden sollten, weil wir höherrangige Ziele haben, die ich auch erläutere. Hier geht es um Folgendes. Wenn wir, also eine der 8 Randbedingungen war ja die Harmonisierung innerhalb Europas. Dies ist nicht mehr machbar, außer der DRC würde zurückgehen auf ein Modell, wo er sagt, wir wollen keinen Eigenbau. Denn zum Beispiel in Österreich und in England gibt es eine Situation, wo der Eigenbau nicht gefordert wird. Und wenn wir dann sagen, wir wollen Eigenbau, dann kann das nicht funktionieren. Und da haben wir aber gesagt, der Eigenbau ist für uns so wichtig, dass wir lieber auf die Harmonisierung verzichten. Das zweite ist das Praktikum. Das ist was, was mir jetzt ganz besonders wehtut, weil ich das aus ganz vordergründigen Gründen sehr, sehr gerne gesehen hätte, um ins Gespräch mit den Leuten zu kommen, um sie rechtzeitig einzubetten. Die Idee war also, dass die Amateurfunkverbände in Deutschland das Recht kriegen, auszubilden. Das haben sie natürlich, das ist klar. Und dass dieses zum Schluss mit irgendwie bescheinigt wird und dann Teil der Prüfung wird. Und das führt aber nach Meinung der Experten dazu, dass das Amateurfunkgesetz angefasst werden müsste, neu diskutiert werden müsste. Und das wollen wir auf gar keinen Fall aus sehr naheliegenden Gründen. Das heißt, wir werden dieses Thema Praktikum leider aufgeben müssen als eine Randbedingung des ganzen Konzeptes, weil uns dieses Thema AFU-Gesetz so wichtig ist. Damit verbleiben 6 Randbedingungen, die sind hier aufgeführt, die heißen also Selbstbau, muss möglich sein, keine Änderung des AFU-Gesetzes, Upgrade-Fähigkeit, maximal 10 Watt EAP, alle Betriebsarten und insgesamt 5 Bänder von 80 bis 10 GHz, von 80 Meter bis 3 Zentimeter. Da sehen Sie, dass innerhalb des DRCs hier völlige Einigkeit ist, dass Selbstbau möglich sein muss, 100%. Jedermann hat gesagt, jawohl, Selbstbau muss sein. Und dann natürlich keine Änderung des AFU-Gesetzes, auch völlig erkannt, dass dies für uns nur nachteilig sein könnte, also auch alle praktisch dafür. Upgrade-Fähigkeit sehr wichtig, alle Betriebsarten auch von allen akzeptiert. Und das Einzige oder der Punkt, wo es die meisten Diskussionen oder andere Vorschläge oder Überlegungen gab, waren die Bänder. Da gibt es kein einheitliches Bild. Die einen sagen, also 10 GHz ist eh zu schwierig, das soll weg und da kann man nichts kaufen. Und andere sagen, doch, man kann schon kaufen, was auch immer. Und dann gibt es Leute, die sagen, wir wollen 80 Meter einschränken. Der eine sagt, wir wollen es nur von 3,5 bis 3,6, was natürlich ein bisschen happig ist, weil da muss man dann CW können. Aber, also im Wesentlichen sogar bei diesem Punkt, zu den 5 Bändern, die wir vorgeschlagen haben, eine sehr deutliche Mehrheit dafür. Damit ist eine Gesamtsituation gegeben, dass der DRC das Thema Klasse K in das dafür zunächst zuständige Gremium, nämlich den RTA, einbringen wird. Das ist da natürlich schon diskutiert ein bisschen, also man hat da schon eine Meinung, aber jetzt offiziell, und ich habe meinem Kollegen Walter Schlink, ich weiß, ich müsste hier sein, aber ich habe ihn noch nicht so richtig gesehen. Ah, da hinten, Entschuldigung. Dem werde ich einen Brief schreiben, ganz förmlich, und sagen, also lieber RTA, der DRC denkt so und jetzt bitteschön brauchen wir eine klare Meinung innerhalb des RTAs und das Thema dann bitte weiterverfolgen.
Soweit also die Ergebnisse im DRC rund um die Diskussion Klasse K. Resümierend darf man wohl sagen, dass es doch keine großen Änderungen mehr gegenüber dem gegeben hat, was im vergangenen Jahr in Bad Liebspringe schon beschlossen wurde. Welche Änderungen das waren, hat Rudolf Schwenger ja kurz dargestellt. Und um Missverständnissen vorzubeugen, die es auch im Verlauf der Diskussion noch gegeben hat, mit Selbstbau ist natürlich der Selbstbau von Transceivern gemeint. Alles andere, Mikrofone, Kabel, Antennen, was auch immer, ist ja ohnehin abgedeckt. Aber hier ging es eben darum, auch den Selbstbau von Transceivern in der Klasse K zu ermöglichen. Wer sich das Ganze nochmal in Bild und Ton anhören und anschauen möchte, kann das tun. Die Jungs von Pixfilm haben es mitgeschnitten. Auf 7Load ist es herunterladbar bzw. anschaubar. Und wo man es finden kann, das habe ich natürlich auf www.hamcast.de auch noch verlinkt. Auf das Einstellen meines Audiomitschnitts habe ich verzichtet, denn man hat es gerade sicherlich gehört, es war doch ganz schön verrauscht, weil mir leider nur ein relativ geringer Signalpegel zur Verfügung stand. Den habe ich dann vor Ort noch recht ordentlich vorverstärkt. Und das hat dann dieses etwas unangenehme Rauschen gegeben. Ich hoffe trotzdem, man konnte alles hören, aber wie gesagt, aufs Einstellen habe ich verzichtet. Im Einzelfall kann ich es aber gern zur Verfügung stellen. Ansonsten, wie gesagt, 7load.de, die Jungs haben das alles mitgeschnitten. Tja, abschließend natürlich der Gedanke, wie geht's jetzt weiter mit der Klasse K? Das hatte Rudolf Schwenger ja auch gerade schon angesprochen. Der Runde Tisch Amateurfunk der RTA wird sich jetzt als nächstes wohl damit befassen. Erneut befassen, muss man sagen, denn das hat der RTA ja bereits getan. War auch im Hamcast hier schon mal Thema und hat sich bei einer damaligen Abstimmung für die Klasse K ausgesprochen. Ich glaube nicht, dass sich daran noch groß etwas ändern wird und so wird es, einigen kleineren Minderheitenvoten zum Trotz, wohl Gespräche des RTA mit der Bundesnetzagentur über die Klasse K geben und was da dann rauskommt, das werden wir natürlich auch hier im Hamcast verfolgen. Einer der größten Publikumsmagneten ist in den vergangenen Jahren ohne Zweifel die Hamtronic geworden. Unter diesem Namen wird alles subsumiert, was mit An- und Verkauf zu tun hat. Und auch als Nichtfunkamateur kann man dort einiges finden. Raphael war mit seiner Freundin Sophia beispielsweise schwer auf Einkaufstour.
Was haben wir denn gekauft? Festplatten, einen Laptop, einen alten, eine Boxe, einen Drucker.
Natürlich gab es aber vor allem für Funkamateure etwas zu sehen, auch wenn man vielleicht ein bisschen kritisch anmerken muss, dass die kommerzielle Halle und auch die beiden Flohmarkthallen doch relativ voll waren mit amateurfunkfremden Dingen, nicht unbedingt uninteressanten Dingen, aber doch Sachen, wo man so denkt, naja, die hätten vielleicht nicht unbedingt auf einen Amateurfunkflohmarkt gehört. Nichtsdestotrotz, OM Ulf war zum Beispiel zum ersten Mal auf der Ham Radio und ist alles in allem ganz zufrieden.
Was sehr groß und überwältigend ist, ist der Flohmarkt. Ne? Ja. Da ist doch allerhand, da wird viel gemacht. Was gut ist, ist die Halle 1, die A1, da die kommerziellen Anbieter, da sind noch einige schöne Stände dabei.
Wie die kommerziellen Aussteller in diesem Jahr die Hamtronic beurteilen, darüber konnte ich mich kurz vor Messeschluss am Stand von Vimo unterhalten.
Wir befinden uns jetzt am Stand der Firma Vimo und bei mir steht Herr Junge und ich möchte ihn jetzt als Geschäftsführer der Firma Vimo mal fragen, wie war denn bisher die Ham Radio für Sie nach rund 2,5 von 3 Tagen, die jetzt zu Ende sind? Zufrieden mit dem Umsatz?
Ja, der Sonntag ist traditionsgemäß relativ ruhig, die Gänge sind relativ leer Das gibt dann den Ausstellern eine Gelegenheit, mal rumzulaufen und zu gucken, was die anderen machen auf der Messe. Aber Freitag war der beste Tag, glaube ich. Mehr Besucher, mehr Umsatz als Samstag. Und ich glaube sogar, wir haben mehr Umsatz als im Vorjahr, was angesichts der wirtschaftlichen Situation natürlich schon, also ich finde es erstaunlich.
Für wahr. Was sind denn so die Renner dieses Jahr? Was wird nachgefragt?
Absolute Renner, mit Abstand absolute Renner ist das neue Jesu Funkgerät VX8, was ja nun eine sehr innovative Geschichte ist, Bluetooth, GPS.
APS, nicht zu vergessen. Ist dieses Gerät denn schon in ausreichender Stückzahl lieferbar? Denn es ist ja von Jesu schon relativ lang angekündigt, aber war doch immer relativ problematisch zu bekommen. Ich weiß, ein Bekannter von mir hat lange versucht, hat dann irgendwann ein Stück ergattern können. Wie ist denn im Moment die Lieferfähigkeit bei Jesu?
Ab Lager.
Also auch in ausreichender Stückzahl inzwischen?
In ausreichender Stückzahl ab Lager, ja.
Hier auf der Messe war ja ein großes Thema D-Star, gab eine ganze Reihe von Diskussionsrunden und Vorträgen dazu. Wie sehr wird D-Star denn nachgefragt von den Kunden und wie sehr wird es vor allem nicht nur gefragt, sondern auch am Ende gekauft?
D-Star-Geräte haben wir im Vergleich zu normalen Funkgeräten, Mobilgeräten, prozentual etwas mehr verkauft dieses Jahr. Es gibt ja zwei neue Geräte von ICOM, die sehr gut gelaufen sind.
Es gab ja in diesem Jahr einige Verwirrung um die Firma Jesu und einige Händler haben sich auch öffentlich ein bisschen beschwert, will ich nicht sagen, aber waren etwas unzufrieden mit der Kommunikation. Ist das inzwischen alles wieder im Lot? Können Sie als Händler sagen, jawohl, mit Jesu, das läuft wieder?
Es läuft wieder oder es wird in kurzer Zeit wieder laufen. Es ist richtig, es gab einige Verwirrungen und die Informationspolitik hätte tatsächlich besser sein können. Aber wie man hört, ist alles geklärt. Und wir denken, dass ab Herbst alles wieder in sehr geordneten Bahnen verläuft und auch die Kunden wieder die Sicherheit haben, die sie bisher bei Jesu hatten, dass sie einen guten Service kriegen, die Geräte gewartet werden.
Sie sind ja jetzt auch schon einige Jahre hier auf der Messe präsent und sagten ja gerade, Sie hatten die Gelegenheit, auch mal kurz über die Messe zu laufen. Was ist Ihnen aufgefallen, wenn Sie das auch mit den vergangenen Jahren vergleichen? Verändert sich die Ham Radio oder würden Sie sagen, es bleibt alles beim Alten?
Doch, die Ham Radio verändert sich. Dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass ich glaube zum ersten Mal ein Bereich von der Halle abgetrennt wurde. In dem Bereich befindet sich eben nichts. Also die Messe ist kleiner geworden und mir fällt auch auf, dass die Anzahl der amateurfunkspezifischen Aussteller weiter zurückgegangen ist.
Das heißt, Ihr Wunsch wäre auch ein bisschen mehr Konkurrenz, weil das Geschäft am Ende dann für Sie vielleicht auch belebt?
Ja, das ist die Frage. Weniger Konkurrenz ist kurzfristig gesehen sicherlich gut, weil man dann mehr Umsatz machen kann. Langfristig gesehen glaube ich aber, wenn nachher nur wenige Amateurfunkanbieter da sind, dass die Kunden vielleicht gar nicht mehr kommen wollen. Die Besucherzahlen zurückgehen, weil sie nicht die Auswahl vorfinden, die sie auf so einer großen europäischen Messe eigentlich erwarten.
Gut, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg für den restlichen halben Sonntag, der uns noch bevorsteht, dass wir noch den einen oder anderen Artikel loswerden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im kommenden Jahr hier wieder treffen.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zur eigentlichen Messe. Nicht nur wegen des 60. Bodenseetreffens ist die Ham Radio für den DRC natürlich immer ein ganz wichtiger Termin im Kalender. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich kurz vor Messeschluss nochmal Gelegenheit hatte, Stefanie Heine, DO7PR, als Fachfrau für die Öffentlichkeitsarbeit im DRC zu fragen, wie sie denn überhaupt mit der Messe 2009 zufrieden ist.
Also ich fand die Ham Radio 2009 total gut. Die Aktionen haben alle das, also meine Erwartungen völlig erfüllt. Wir haben ein halbes Jahr schwer dafür gearbeitet, dass wir auf der Aktionsbühne ein schönes Programm hinbekommen, dass wir die Messerallye machen, dass wir das Hamcamp wieder anbieten können, unter anderem auch die 60. Bodensee-Ausstellung. Und da haben wir ein halbes Jahr für gearbeitet und jetzt kann ich endlich aufatmen, dass ich sage, es war wirklich wieder mal gelungen und ich freue mich riesig, ich freue mich jetzt eigentlich auch schon, dass es vorbei ist. Es war anstrengend, aber es war sehr positiv. Also wir hatten ja im Foyer unter anderem die Ausstellung, die Plakatausstellung, auch mit dem Förderverein Amateurfunkmuseum, dem AFM e.V. Und das Treffen der Zeitzeugen zum Beispiel am Samstag war ein großer Höhepunkt auf der Bühne. Da haben dann
mitgeschnitten, gibt es auch als Podcast.
Ja, super. Da freuen wir uns natürlich riesig drüber, dass es jetzt auch einen Podcast darüber gibt. Und da hat man halt wirklich gemerkt, dass die Amateurfunkgeschichte einfach zu Ham Radio gehört. Und die Ham Radio vereint eigentlich auch das neue Zeitalter, auch mit der digitalen Technik und die Amateurfunkgeschichte. Und das ist das, was eigentlich so spannend macht, finde ich.
Jetzt bist du auch schon einige Jahre hier. machst das jetzt auch schon ein paar Jährchen. Seit wann genau?
Also ich bin seit 2005 im DRC für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und das ist dementsprechend dann jetzt meine vierte Hemradio und eigentlich die dritte Hemradio, wo wir dann eine Lehrerfortbildung noch anbieten am Freitag.
Nimm mir doch nicht alles vorweg, Mensch. Das wäre nicht eine der nächsten Fragen gewesen. Ich wollte dich vorher nur noch mal fragen, wenn du so von diesen bisherigen Hemradios ein Resümee ziehst, was würdest du sagen, trotz vielleicht nicht so günstiger Rahmenbedingungen, Wirtschaftskrise und allem, was so dazugehört?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Hemradio mir besonders gut gefällt, weil unter anderem ja auch die Lehrerfortbildung immer besser angenommen wird. Also an dieser Hemradio eigentlich das Allerbeste war, dass wir am Freitag 136 Lehrer hatten. Wir hatten letztes Jahr knapp 100 Lehrer bei der Lehrerfortbildung am Freitag, die wir mit dem Artis e.V. zusammen organisieren und der Messe. Und in diesem Jahr wirklich 136. Und das zeigt mal wieder, dass der Amateurfunk auch im Schulunterricht einen großen Stellenwert einnimmt. Und die Praxis natürlich dann, um die Technik zu veranschaulichen.
Jetzt weiß ich, dass dir gerade auch die Jugend am Herzen liegt und ihr habt ja für die Jugend auch einiges gemacht, Stichwort Hemcamp, wo also Jugendliche bis 27 Jahren nächtigen konnten, die Hemrallye habt ihr gemacht. Wie ist das alles angenommen worden dieses Jahr?
Das ist auch wieder super angenommen worden. Wir hatten am Freitag 22 Jugendliche auf der Hemrallye und am Samstag 66. Das macht die schöne und PR-wirksame Zahl von 88, wo ich mich riesig darüber freue, dass es wieder 88 Schüler sind.
Für den Amateurfunk sehr passend.
Also ich habe mich echt riesig gefreut und man hat wieder mal das Leuchten in den Augen der Kinder gesehen, gerade an den Lötbastelständen oder an den Stationen, wo es um Funkbetrieb ging. Und das freut mich natürlich immer am meisten. Man sagt ja immer, der Amateurfunk ist überaltert. Aber wenn ich dann am Samstag an der Bühne stehe und die Begeisterung in den Augen der Kinder sehe, die dann vielleicht auch noch das Funkgerät gewinnen, das der Lee wieder privat gesponsert hat, dann weiß ich, dass es wirklich, dass der Amateurfunk gute Zukunftschancen hat, dass die Jugend wirklich interessiert ist an der Technik.
Du hast noch ein paar Termine vor dir. Ich will dich nicht weiter aufhalten. Sag trotzdem schönen Dank, dass du uns eben zur Verfügung standest. Und ich hoffe mal, dass wir diese Aktion wie in diesem Jahr nochmal wiederholen können, dann vielleicht in 2010.
Ja, vielen Dank, Nils, natürlich, dass du da für uns da warst auf der Messe, ne, mit dem Podcast. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Und ich denke mal, wir werden das jetzt noch mal ein paar Mal wiederholen und freue mich riesig, dass du so gut zu uns zur Seite gestanden hast und uns da unterstützt. Dankeschön.
Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber dieses Lob ganz zum Schluss, das konnte ich nicht rauslöschen, das musste ich einfach drin lassen. Da fühlt man sich ja dann doch etwas gebauchpinselt. Ich hoffe, ihr könnt euch dem Lob wenigstens ein ganz kleines bisschen anschließen, denn das war sie, die Hamcast Folge 5, 4. Juli 2009 und damit auch Hemradio erster Streich. Doch, wie sagt schon Wilhelm Busch, der zweite folgt sogleich und wenn nicht sogleich, dann doch zumindest kommende Woche. Ab Mitte Juli sollte die Hamcast Folge 6 herunterladbar sein auf www.hamcast.de. Themen dann hauptsächlich Interviews, die ich auf der Hamtronic geführt habe, unter anderem mit den Firmen ICOM, Kenwood und vor allem auch der neuen Deutschlandvertretung von Jaesu, ist ein recht langes und wie ich meine auch informatives Interview geworden. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin freue ich mich natürlich über eure Rückmeldungen, seien sie positiv oder auch vielleicht negativ. Lasst es mich wissen, entweder als Kommentar auf hamcast.de oder per E-Mail hamcast@hamcast.de ist die E-Mail-Adresse. Bis zum nächsten Mal, sagt Nils aus Osnabrück, VY73. Ciao, bis dann.